Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 46. Oder Kraftstoffe der Zukunft. Mitte April war ich auf dem Stand des DLR auf der Hannover Messe zu Gast und habe zwei Gespräche für diese Podcast-Reihe aufgenommen. Beim ersten ging es um Startups, im zweiten Gespräch ging es um ein gesellschaftlich noch weit brisanteres Thema, um die Kraftstoffe der Zukunft. Und dabei geht es nicht um etwas, das uns heute an der Tankstelle für bessere Performance oder Motorpflege angeboten wird. Wir müssen das Thema größer denken. Viel größer. Es geht auch nicht nur um Autos. Es geht zum Beispiel um den Schiffsverkehr. Es geht um den Flugverkehr. Wir brauchen weltweit mindestens 300 Millionen Tonnen Kerosin pro Jahr. In Deutschland allein 10 Millionen Tonnen. Diesen Energiebedarf können wir aus vielen Gründen nicht einfach mit Strom aus Batterien und Akkus ersetzen. Warum, darauf kommen wir in dieser Folge zu sprechen. Wir können das Kerosin allerdings durch synthetische Kraftstoffe ersetzen. Grundsätzlich. Die umweltfreundlich sind und nachhaltig. Hergestellt mit Strom aus erneuerbaren Energien, zum Beispiel mit Hilfe von Solarenergie. Allerdings, zurzeit wird davon nur ein winziger Bruchteil produziert, in Forschungseinrichtungen und Demonstrationsanlagen. Wie funktionieren diese Prozesse eigentlich? Und wie schaffen wir es, möglichst schnell möglichst viel von diesen neuen Kraftstoffen zu produzieren? Und wieso sind wir nicht längst viel weiter? Darum geht es in meinem Gespräch mit Christian Sattler, dem Bereichsvorstand Energie und Verkehr des DLR und dem Leiter des DLR-Instituts für Future Fuels, mit Martina Neises von Puttkammer vom DLR-Institut für Future Fuels und mit Manfred Aigner. Er war jahrelang der Direktor des DLR-Instituts für Verbrennungstechnik und ist aktuell Projektleiter der Technologieplattform TPP. Er hat mir erklärt, dass Verbrennung nicht automatisch Umweltbelastung bedeuten muss.
Die Menschen haben das Feuer erfunden, um etwas warm zu machen, aus chemischer Energie Wärme zu entwickeln. Und das hat sich die Menschheit dramatisch weitergebracht. Wir haben Stahl damit hergestellt, wir kochen damit, wir fahren Auto damit und so weiter. Alles toll, bis sich eben herausgestellt hat, dass wir das eigentlich schlecht machen. Wir führen die Verbrennung nicht vollständig durch, dadurch entstehen Rußpartikel. Wir führen das bei zu hoher Temperatur durch, dadurch entsteht Stickoxid. Aber das alles muss nicht sein. In der Physik ist es überhaupt nicht notwendig, dass bei der Umwandlung von chemischer Energie in Wärme Ruß, Stickoxide oder andere Schadstoffe entstehen. Das ist nur eine unintelligente, nicht ausgereifte Verbrennungstechnik.
Das heißt, es geht besser.
Das können wir tatsächlich anders machen. Wir können die chemische Energie in Wärme und Bewegungsenergie umsetzen, ohne dass dabei irgendein Schadstoff entsteht. Dazu muss man aber einmal den Dreck aus den Kraftstoffen herausbringen. Also, wieso ist Schwefel im Erdöl? Das kann man rausnehmen. Das kostet ein paar Cent. Das ist wirklich nicht teuer, aber das muss man natürlich rausnehmen. Also man muss den Dreck rausnehmen, um Schwefeldioxide zu vermeiden. Und man muss dann den Kraftstoff auch in einer Art entwickeln, dass er eben leicht zu verbrennen ist. Wir nennen das magerformische Verbrennung. Das heißt, wir vermischen den Kraftstoff mit der Luft sehr fein, sehr gleichmäßig und können damit die Flamme sehr gut kontrollieren und produzieren keinen Schadstoff mehr. Das ist mit dem fossilen Kerosin schwierig, weil es so eine Bandbreite von natürlichen Produkten ist, tausende von Molekülen, die man nicht so genau kennen. Mit einem synthetischen Kraftstoff können wir das alles viel besser machen. Das heißt, wir können nicht nur das Fossile ersetzen, indem wir es CO2-neutral machen, sondern wir können es auch dabei so designen, dass es viel umweltfreundlicher ist.
Das Institut für Future Fuels hat auf der Messe ein Exponat gezeigt, wo mit Hilfe von Solarenergie Prozesse in Gang gebracht werden, mit denen man zum Beispiel Zement oder Dünger herstellen kann oder eben klimaverträgliche Treibstoffe. Ich wollte von Martina Neises von Puttkammer und Christian Sattler wissen, wie genau das funktioniert und warum einige der Verfahren, die dabei eingesetzt werden, Haber-Bosch oder Fischer-Tropsch, aus der Zeit der Weltkriege stammen. Ist das wirklich moderne Forschung?
Ja, richtig. Teilweise gibt es diese Verfahren schon sehr lange. Und so ein Verfahren besteht nicht nur aus einem Bauteil, sondern aus mehreren Bauteilen, die eben hintereinander geschaltet sind. Und wir haben sowohl die Bauteile, die es schon lange gibt, die wir auch schon seit vielen Jahrzehnten kennen und betreiben. Aber wir haben auch die ganz neuen Bauteile, wie zum Beispiel die Produktion von Wasserstoff mit alternativen Herstellungsverfahren, die zum Beispiel mit Solarenergie funktionieren. Nee. Alternativen zur Elektrolyse. Elektrolyse kennen wir, aber es gibt auch andere Produktionsverfahren, die wir eben erst seit 10 Jahren entwickeln. Und die Herausforderung ist natürlich hier, das Alte mit dem Neuen gut zu kombinieren.
Für viele der Verfahren wollen wir das Rad nicht neu erfinden. Ne? Die alten Herren, Haber und Bosch und Fischer und Tropsch, die Verfahren sind ausgesprochen weit verbreitet, sind sehr effizient, sind sehr gut entwickelt in großen Maßstäben. Und wir brauchen schnelle Lösungen. Das heißt, diese guten Verfahren, die wir haben, müssen wir einsetzen und müssen wegkommen von den fossilen Rohstoffen, die bisher dafür eingesetzt wurden, hin zu erneuerbaren Rohstoffen. Und genau das sind die neuen Prozesse, von der die Martina Neises von Puttkamer gerade gesprochen hat.
Manfred Aigner beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit synthetischen Kraftstoffen. Ihn habe ich gefragt.
Wussten wir da nicht eigentlich auch schon, dass wir umweltfreundliche Kraftstoffe brauchen? Mal ganz vorsichtig gefragt.
Ein wunder Punkt. Ja, also der Grund, wieso wir in unserem Institut damit angefangen haben, das war eben die Erkenntnis, wir werden das brauchen. Das Öl wird irgendwann zu Ende gehen. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, haben wir damals mehr darüber diskutiert, dass wir ein Versorgungsproblem haben. Also dass wir immer weniger Erdöl bekommen, weil es ja irgendwann zu Ende geht. Es war die Endlichkeit der Ressourcen, die damals die Diskussion gespielt hat. Und dann haben wir tatsächlich darüber auch philosophiert, ob man aus Kohle Benzin machen kann. Eine total unsinnige Idee, wenn wir das heute ansehen, weil wir haben kein Versorgungsproblem, wir haben ein Entsorgungsproblem, also das CO2, das wir freisetzen, das fossile CO2, das ist ein Sauproblem. Für das Klima ist es natürlich ein totaler Unsinn. Wir verwenden nicht nur Kohle statt Öl, das ist ja noch schlechter, sondern wir haben auch noch einen Umwandlungswirkungsgrad, also wir machen nur alles schlechter.
Gott sei Dank ist das Vergangenheit. Zurück zur heutigen Forschung. Ich wollte von Martina Neises von Puttkamer wissen.
Sie haben da drüben verschiedene Verfahren, Sie haben verschiedene Stoffe, Sie haben vor allem verschiedene Ziele, also Auto, Landwirtschaft, Flugzeug und so weiter. Wie weit sind wir in den verschiedenen Bereichen? Wo sagen Sie, da wissen wir schon alles und wo ist es noch ein bisschen knifflig?
Ich glaube, alles wissen wir wahrscheinlich nie darüber. Wir entwickeln teilweise ja Komponenten ganz neu. Da ist natürlich die Herausforderung, diese neuen Verfahren, die wir erst seit einigen Jahren uns anschauen, natürlich erstmal weiterzuentwickeln und zu optimieren. Da sind zum Beispiel Materialfragen ganz wichtig. Also die richtigen Materialien zu finden, um solche Prozesse möglichst effizient zu gestalten.
Können Sie uns ein ganz konkretes Beispiel geben, ohne ein Patent hier zu verletzen oder preiszugeben?
Ja, wir haben zum Beispiel thermische Verfahren, die Wasser spalten. Und hier brauche ich ganz spezielle Materialien, die auf der einen Seite sehr effizient sind, also das Ganze einfach mit einer hohen Ausbeute machen, die bei hohen Temperaturen funktionieren, also wir reden ja von Temperaturen über 1000 Grad, das ist ziemlich heiß, und die natürlich auch möglichst wenig degradieren. Ja, also wir wollen ja so ein Verfahren nicht nach einem Jahr wieder einstampfen, das soll 20 Jahre laufen. Und dann soll es auch noch möglichst nichts kosten. Also man sieht schon Materialien oder Prozesse so zu designen, dass sie all diese Anforderungen genügen, ist eine richtige Herausforderung.
Man muss sich das so vorstellen, das Wassermolekül ist da, wird ganz hoch erhitzt und dann nimmt dieses Material, was die Martina gerade beschrieben hat, nimmt dem Wasser den Sauerstoff weg. Und dann bleibt der Wasserstoff übrig. Und damit ist das Material erstmal nicht mehr in der Lage, einem anderen Wasser noch den Sauerstoff wegzunehmen. Das heißt, man muss das Material dann noch heißer machen, dann gibt das Material den Sauerstoff wieder ab und zwar versetzt von der Wasserstoffproduktion und dann kann man das Material wieder einsetzen. Und solche Materialien brauchen wir, die müssen sehr effizient und billig sein.
Wie sieht das denn im Jahr 2023 aus? Nimmt man alle Materialien, die es schon gibt und probiert die durch oder entwickeln Sie neue Materialien?
Wir arbeiten natürlich sehr viel computergestützt. Also auch hier gibt es zum Beispiel eine Ausgründung des DLRs, die sich darauf spezialisiert haben, solche Materialien in einem Computerprogramm vorzuspielen. Denn wir haben natürlich nicht die Zeit, jetzt 10 Jahre lang alle möglichen Kombinationen an Materialien herauszufinden. Brauchen wir auch nicht. Es bleibt aber trotzdem die Aufgabe, immer das zu testen. Denn nur wenn ich es wirklich mache, kann ich auch sehen, ob es funktioniert. Und das ist natürlich auch ein unserer Kernbereiche, dass wir solche Verfahren dann eben auch aufbauen und testen, um zu schauen, funktioniert das wirklich so, wie wir uns das in der Theorie vorgestellt haben.
Wie sehen denn da so im Institut intern die Diskussion darum aus? Ich würde gerne erstmal dieses Material ausprobieren. Das funktioniert sicherlich sehr gut, ist aber wahnsinnig teuer. Dann kommt der Herr Sattler und sagt, ja, nee, das kriegen wir nie irgendwie durchgesetzt. Oder wie wird das gefunden?
Also wir machen das schon etwas wissenschaftlicher natürlich.
Bin ich sehr beruhigt.
Ja, wir haben sehr viel Kompetenz in Sachen der chemischen Verfahren, in Sachen der Materialien, die als solche Redox-Keramiken einsetzbar sind. Wir sind natürlich weltweit mit Partnern vernetzt, die auch wissen, was zu welchem Preis herstellbar ist. Ein Ausschlusskriterium ist immer die Verfügbarkeit. Wenn wir jetzt nicht hingehen und sagen, wir nehmen Gold, das ist viel zu teuer, das können wir nicht machen, sondern wir nehmen ganz einfache Sachen wie Magnesiumoxid oder Calciumoxide und solche Sachen und entwickeln aus solchen preiswerten Rohstoffen dann solche Redoxmaterialien. Diese Verfahren sind eigentlich schon seit den Ölkrisen in den 1970er Jahren bekannt. Und als dann in den 1980ern die Rohstoffpreise für fossile Rohstoffe wieder runtergegangen sind, hat sich keiner mehr dafür interessiert. Und erst so ab 2000, als man nach Kyoto angefangen hat, sich wieder Gedanken darum zu machen, Mensch, was machen wir denn jetzt mit dem Klima? Hat das wieder angefangen. 2002 habe ich das erste Projekt zum solaren Wasserstoff begonnen. Wurden wir belächelt dafür und gesagt, ach komm, das kommt doch nie. Ja, und heute ist das, was uns fehlt, ist genau diese Zeit. Diese 20 Jahre, die seitdem vergangen sind. Wir müssen das als so eine Kurve sehen, die ganz langsam angefangen hat und wo wir jetzt in der exponentiellen Steigung sind. Und deswegen, das ist das, was wir brauchen. Das Interesse von allen, die sagen, okay, eigentlich, da gibt es eine gute Vorarbeit, nur jetzt muss man das schnell umsetzen.
Wir haben es gehört. 20 Jahre lang ist relativ wenig passiert in der Erforschung der Kraftstoffe der Zukunft. Da drängt sich eine Frage auf.
Angenommen, wir hätten die letzten 20 Jahre nicht das Tempo gehabt, was wir hatten, sondern einfach ein richtig hohes Tempo oder und unbegrenzte Gelder, traumhaft viele Nachwuchs, der mit ihnen forscht. Was wäre das dann heute für eine Welt?
Wenn ich philosophieren darf.
Bitte.
Ich bitte darum. Unbegrenztes Geld ist, glaube ich, das ganz Wichtige dabei. Ja? Dann hätten wir diese Entwicklung. Wir würden nach den Entwicklungen, die Kyoto uns ja vorgegeben hat, hätten wir schon sehr viel mehr fossile Energie ersetzt durch Erneuerbare in allen Bereichen. Und wir würden wahrscheinlich schon sehr viel früher mit solchen emissionsarmen Kraftstoffen fliegen. Wir hätten wahrscheinlich schon sehr viel mehr synthetische Kraftstoffe für alle möglichen Dinge im Einsatz. Und wir müssen bei diesen Kraftstoffen ja immer sehen, wo werden die überhaupt eingesetzt. Ja, wir brauchen das zum Beispiel auch für Hochtemperaturindustrieprozesse. Wie machen wir unseren Stahl heute? Wo kriegen wir da die notwendige Wärme, die notwendige Energie her? All sowas hätten wir schon umwandeln können. Und das sind halt die maßgeblichen Verursacher von entsprechenden CO2-Lasten, Industrie, Verkehr und Gebäude. Und überall werden wir deutlich weiter und können Lösungen anbieten, um das tatsächlich umzusetzen.
Würden wir das merken an der Luftqualität?
Na klar,
ja. Da sind ja auch Verfahren zur Düngemittelherstellung zum Beispiel. Hätte sich die Landwirtschaft verändert?
Ja, ich denke, man würde es in ganz vielen Bereichen merken. Also wir hätten in dieser besseren Welt, sag ich jetzt mal, nicht nur Fortschritte oder andere Technologien, die wir einsetzen. Ich glaube, auch unser Denken in anderen Bereichen hätte sich verändert. Denn wir brauchen auch für diese Transformation, die uns bevorsteht, nicht nur die Technik, die mitzieht. Weil technisch kann ich unglaublich viel machen. Aber ich habe natürlich auch immer die Wirtschaftlichkeit, die dahinter steht. Und wir haben in der Vergangenheit einfach unsere Prozesse schlichtweg nur auf die Wirtschaftlichkeit optimiert, häufig. Das reicht ja in Zukunft nicht mehr. Ich glaube, in so einer idealisierten Welt hätten wir das längst gelernt, unsere Prozesse auch ganzheitlich zu betrachten. Also nicht nur zu fragen, wie viel kostet es, sondern wie verhält sich das Ganze zum Beispiel in unserer Umwelt? Oder auch, wie sind denn die Arbeitsbedingungen vor Ort? Diese Fragen kommen langsam in der Gesellschaft auf. Und da haben wir noch unglaublich viel Nachholbedarf. Und ich glaube, in 20 Jahren hätten wir da sehr viel schon machen können. Und das steht uns jetzt bevor, eben nicht nur wirtschaftlich umzudenken, sondern auch gesellschaftlich umzudenken. Und Gesellschaft fängt bei jedem Einzelnen an. Das heißt, das Umdenken passiert sozusagen in erster Linie bei mir in meinem alltäglichen Leben.
Ich glaube, diese ganzheitliche Betrachtung, das, was du gesagt hast, das ist das Wichtige, dass wir zwar in der Produktion immer wissen, was es kostet, aber wir wissen nicht in der Auswirkung, was es uns noch kosten wird. Und das müssen wir in unser Verständnis mit einbauen. Das ist unheimlich schwierig, nach vorne zu gucken. Wir haben auch noch keine Glaskugeln. Wir müssen auch noch Glaskugeln entwickeln. Aber wir müssen auch nach vorne gucken. Wir müssen versuchen zu verstehen, was werden Folgekosten von unserem Handeln sein. Noch besser. Das tun wir, zumindest zu Teil. Aber wir müssen eine entsprechende Analyse führen, die dann mit in irgendeiner Form eingepreist werden kann. Das ist auf einem globalisierten Markt schwierig, aber wir arbeiten dran.
Und ein wichtiger Schritt ist die sogenannte Skalierung. Alternative Kraftstoffe eben nicht nur in winzigen Mengen herzustellen, sondern herauszufinden und zu zeigen, wie man sie industriell herstellen könnte. Das DLR ist dabei, eine Plattform namens TPP aufzubauen. Das ist die Abkürzung für Technologieplattform PTL. Und PTL wiederum heißt Power to Liquid. Manfred Aigner.
Da geht es darum, diese ganze Kette mal darzustellen. Christian Sattler hat es gerade schön dargestellt. Wir müssen ganzheitlich denken. Das heißt, wir haben ein Quellenproblem. Wo kriegen wir die erneuerbare Energie her? Hätten wir schon viel mehr tun können? Wo kommen wir jetzt her, wenn wir es denn von heute an denken? Dann haben wir ein Problem, die ganzen Schritte, die wir ja zum Teil erforscht haben, zum Teil noch neue Materialien brauchen, die zusammenzukoppeln. Also von der ersten Aufbereitung, Produktion von Wasserstoff, CO2-Bereitstellung, Fischer-Tropsch-Verfahren, Aufarbeiten zum zertifizierbaren Kraftstoff, den man dann auch fliegen darf und dann auch verfliegen und die Umweltwirkung. Wenn man diese ganze Kette anguckt, die müssen wir mal zusammensetzen. Und das machen wir in der DBB. Wir haben da eben von der Quelle bis zum Abgas des Flugzeugs die ganze Kette dargestellt und das auch noch in einer modulartigen Bauweise, sodass wir unterschiedliche Verfahren miteinander vergleichen können. Denn wir wissen heute nicht sicher, ob die Fischer-Tropsch die richtige Route ist oder vielleicht doch die Methanol, die Jet-Route. Da gibt es verschiedene technische Verfahren, die noch in Konkurrenz zueinander stehen. Und vermutlich werden die auch, einige von denen werden bestehen bleiben, aber in unterschiedlichen Gelegenheiten. In Chile mag man das anders anwenden als in Afrika oder in Deutschland. Also diese Kette, die bauen wir jetzt auf, vergleichen sie miteinander, optimieren sie und können dann den optimalen Kraftstoff produzieren und demonstrieren, dass er auch wirklich optimal in der Anwendung ist.
Aber
wenn Sie das nicht alle anwenden, dann nützt gar nichts, dass wir was bauen. Wenn Sie das nicht kaufen, dann geht's nicht. Und kaufen, das bedeutet, es müssen mehr Geld ausgeben. Wir müssen den Kraftstoff so günstig wie möglich machen. Das ist noch zu teuer. Und das Flugticket für 30 Euro mehr insgesamt zu kaufen, das können Sie alle, aber Sie müssen es auch wollen. Sie müssen überzeugt sein, dass es die richtige Lösung ist und dass es die 30 Euro mehr lohnt. Und in der TPP werden wir diese Gesamtkette darstellen und dann auch 10.000 Tonnen, 12 Millionen Liter pro Jahr produzieren, die wir dann zu Demonstrationszwecken, zu Anwendungserprobung auch zur Verfügung stellen und damit diesen Hochlauf ins Laufen bringen. Und das ist das Beste, was wir ab heute tun können. Die letzten Jahre haben wir verloren, die sind perdu. Was können wir ab heute machen? Glauben, dass das der richtige Weg ist.
Wie also sind die aktuellen Bedingungen für die Kraftstoffe der Zukunft? Wie ist die Stimmung in der Politik? Gibt es Rücken oder eher Gegenwind?
Ich glaube, die Politik hat schon verstanden, um was es geht. Diese Haupterkenntnis, wo es hingehen soll, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sonst geht es um den Wettbewerb der Wege. Und dann gibt es natürlich durchaus auch persönliche Interessen, parteipolitische Kleinigkeiten, die uns da ein bisschen aufhalten. Der eine will bei dem Projekt mitmachen, der andere dort. Trotzdem, insgesamt haben wir eine sehr viel bessere politische Atmosphäre als vor wenigen Jahren. Diese Plattform, die wir hier bauen wollen, die wird einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen. Da unterstützt die Politik. Sie braucht länger, als wir das wollten, ja. Aber wir haben inzwischen deutlich mehr Unterstützung als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Die Gesellschaft muss sich eben auch entscheiden, ob sie das will. Wenn sie das will, dann können wir das umsetzen. Wenn es dann eben darum geht, an der Tankstelle CO2-freies Benzin zu tanken oder CO2-haltiges, dann muss man einem auch bereit sein, mal 1 Euro mehr auszugeben.
Kann ich nur unterstreichen, was ein wirklicher Wendepunkt war, war COP21, das Paris Agreement. Danach ist die Welt aufgewacht, auch wenn das erstmal so gar nicht merkbar war. Aber Prozesse sind in Gang gesetzt worden, die inzwischen zumindest in großen Teilen der Industrie weltweit verinnerlicht sind. Es ist gut zu hinterfragen, welche Art des Einsatzes der erneuerbaren Energie sinnvoll ist. Es ist auch gut, das zu diskutieren mit möglichst vielen Argumenten, um sich richtig weiterentwickeln zu können. Aber ich denke, was wir nicht tun sollten, ist Wege zu blockieren, die potenziell uns weiterhelfen. Und was wir brauchen, ist mehr Geschwindigkeit noch. Das ist das, was wir uns erhoffen, dass wir alle verfügbaren Technologien so politisch unterstützt bekommen, dass wir möglichst umgehend einen positiven Einfluss auf die Emissionen aus unserem ganzen Leben haben. Was Manfred Aigner gerade gesagt hat, wir sehen das, dass dieser Wille da ist und die Diskussion gehört zu unserer politischen Kultur dazu. Die müssen wir führen und wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen entsprechend die rationalen Argumente dazu liefern, damit wir uns vernünftig weiterentwickeln können. Und genau das versuchen wir zu tun.
Ich muss auch dazu sagen, wir stehen in unseren Technologien gerade an einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben ganz viel in unseren Laboren und unseren Forschungseinrichtungen schon gezeigt, dass es funktioniert. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir diese Technologie aus den Kinderschuhen oder aus den Teenagerschuhen jetzt ins Erwachsenenleben katapultieren. Und dazu brauchen wir einfach erste Anlagen, große Demoanlagen oder vorkommerzielle Pilotanlagen, wo man den gesamten Prozess und die gesamte Anlage betreiben kann und einfach Erfahrungen gewinnen kann. Das können wir als Forschungseinrichtung natürlich nicht alleine. Dazu brauchen wir die Industrie. Die ist in manchen Sachen sehr zögerlich, denn es ist natürlich auch ein Risiko damit verbunden. Also keine Forschung ohne Risiko. Und auch hier kann die Politik helfen, indem sie Bedingungen schafft, dass solche Schritte auch für die Industrie attraktiv sind und dass Firmen sagen, okay, wir gehen dieses Risiko ein, wir sind trotzdem bereit, hier einzusteigen, damit wir eben vorankommen.
Übrigens, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gedacht,
ob man jetzt Wasserstoff nimmt oder künstliches Kerosin oder ob man aus erneuerbaren Energien hergestellten Strom in Batterien leitet, das sind ja alles nur Alternativen und alle sind eigentlich gut, wenn man auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit steht und so. Aber die Tatsache ist, wir werden es rein mit Strom in Batterien auch nicht schaffen. Zumindest nicht in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren. Erklären Sie mir, warum nicht.
Ganz einfach. Sie alle wissen, dass wir heute 3/4 der Primärenergie nach Deutschland importieren, weil wir mehr Menschen in Deutschland haben als natürliche Ressourcen und besser leben wollen. Und wir werden es verringern können, indem wir mehr Windkraft schaffen. Aber wir werden das nicht auf Null bringen, sondern wir werden immer den überwiegenden Teil der Primärenergie nach Deutschland importieren müssen, solange wir über 80 Millionen Menschen sind und im Wohlstand leben wollen. Das geht mit Strom nur innerhalb Europas. Deutschland hat mal, das DLR sogar, hat mal ein Modell entwickelt für Stromproduktion in Nordafrika und durchleitend nach Europa. War ein tolles Projekt, wir waren alle ganz begeistert, haben das auch verkauft. Aber wir haben nur an Technik und Wissenschaft gedacht, nicht an Politik. Wir hätten durch Nordafrika gemusst. Und es gibt keinen nordafrikanischen Staat, der dauerhaft stabil ist. Und das heißt, die Leitung, die da durchgeht, die war problematisch. Das haben wir bei Desertec vergessen. Das heißt, wir werden in Zukunft eben weiterhin mit Schiffen arbeiten müssen, die irgendwo auf der Welt starten. In Australien, in Afrika, in Südamerika. Da starten die irgendwo mit einem Energieträger im Bauch, fahren das nach Europa. Es ist ein Rohprodukt wie Holz Erdöl, es ist ein flüssiger Kohlenwasserstoff, der viel Energie beinhaltet. Wir verarbeiten das in unseren Raffinerien zu den Endprodukten Benzin, Diesel, Kerosin. Die heißen dann ein bisschen anders, sind CO2-neutral und produzieren keine Schadstoffe mehr. Aber im Prinzip ist es ein Geschäftsmodell wie heute, nur wir müssen das Erdgas nicht aus Russland beziehen, wir müssen das Erdöl nicht von Saudi-Arabien beziehen, sondern wir können es irgendwo in der Welt einkaufen, wo viel Sonne scheint. Und das sind riesige Gebiete auf der Erde, das heißt, es sind sehr unterschiedliche Staaten. Deutschland wird nicht autark in der Energie, aber wir können aus unterschiedlichsten politischen und geografischen Ländern beziehen.
Verkaufen können wir dann wahrscheinlich unser Know-how, verkaufen können wir möglicherweise Maschinen, die das herstellen.
Genau, die Anlagen, die das herstellen, die kann der deutsche Anlagenbauer bauen, das ist unser Erfolgsmodell, davon leben wir alle, also indirekt. Ne? Und natürlich sind die Anlagenbauer alle interessiert an unserer Technologieplattform, weil sie da lernen wollen, wie man solche Anlagen betreibt, entwickelt, baut.
Und noch etwas war mir nicht ganz klar. Man kann Flugzeuge auch mit Strom aus Batterien betreiben, aber einfach ist das nicht.
Es ist nicht so einfach, Flugzeuge so umzubauen. Wir bräuchten ganz neue Flugzeuge, wir bräuchten natürlich auch eine neue Infrastruktur. Man muss sich nur mal ein ganz einfaches mechanisches Problem vorstellen. Wenn man heute mit dem Flugzeug fliegt, ist beim Start ein großer Teil des Gewichts der Kraftstoff. Und beim Landen ist dieses Gewicht weg. Das heißt, das Landen ist sehr viel einfacher, weil man ein viel leichteres Flugzeug landet. Wenn man jetzt eine Batterie an Bord hat, ist das Startgewicht gleich dem Landegewicht. Das heißt, heutige Flugzeuge könnten gar nicht mit Batterien fliegen, weil dann die Fahrwerke zusammenbrechen würden. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, müssen die Flugzeuge erstmal kreisen, Treibstoff loswerden, bevor sie wieder landen können. Das geht nicht mit einer Batterie. Klar, man kann sowas entwickeln für zumindest kurze Strecken, ist aber ein Problem. Und wir haben einen globalisierten Markt für Flugzeuge überall. Und eine schwierige Infrastruktur aufzubauen, um dort fliegen zu können, ist mit anderen Kraftstoffen als flüssigen ausgesprochen schwierig, weil die Energiedichte so hoch ist und weil die Handhabung so einfach ist. So wie der Manfred Eigner das gerade mit den Tankern beschrieben hat, wie man leicht große Energiemengen über weite Strecken transportieren kann, so muss man das auch mit der Lagerung sehen. Strom und kalte Temperaturen ist immer schwierig. Jetzt sieht man auf manchen Fernsehsendern immer gern diese Flieger in Alaska oder in Nordkanada, in der Arktis. Das funktioniert nicht gut mit Strom. Strom und Kälte ist immer ausgesprochen kritisch.
Außerdem, es gibt Ziele für emissionsfreies Fliegen in Deutschland. Ist auch in Europa ein Riesenthema. Wird anderswo sicherlich auch immer mehr ein Thema werden. Ich nehme an, die Airlines, die Flugzeugbauer, die Flughafenbetreiber stehen Schlange und freuen sich schon richtig auf die alternativen Kraftstoffe. Ist das so?
Ja, über diese Technologieplattform haben wir mit der Industrie gesprochen. Wir haben 62 Letter of Intent, so nennt man das Neudeutsch, bekommen. 62 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber überwiegend Industrieunternehmen, haben gesagt, wir wollen, dass ihr das baut, wir wollen, dass ihr das betreibt und wir werden eure Partner sein auf dieser Plattform. Das ist ein Großteil luftfahrtbezogene Industrie. Wir haben da verlässliche Partner, die sind alle dabei.
Wer entscheidet in Zukunft konkret, mit welchem Kraftstoff geflogen wird? Ich als Kunde? Oder muss das die Politik regeln? Was können wir tun?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es Möglichkeiten des Passagiers gibt, den richtigen Flug zu wählen. Ich weiß, dass eine große deutsche Fluggesellschaft an solchen Modellen bastelt, weil sie davon ausgehen, dass das die Kundenbindung stärkt und der Kunde diesen Wunsch frei haben will. Mit Sicherheit wird es Möglichkeiten geben, aber sie können zu ihrem Abgeordneten gehen oder zu jedem Politiker und sagen, hör mal, das ist uns wichtig. Sag nicht nur, dass du das unterstützt, mach das auch tatsächlich. Und wir wollen auch in einer gewissen Zeit das sehen. Also ich glaube schon, dass die politische Meinungsäußerung hier durchaus hilft. Und Sie können auch uns eine nette E-Mail schreiben. Wir verwenden die dann. Also wir wollen da dieses Recht haben, die dann jemandem zu zeigen. Ne? Das ist ja klar. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir von der Gesellschaft in diesen Themen getragen werden, dass wir da die Unterstützung haben und dass sie das auch der Politik weitergeben.
Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir erstmal diesen Wunsch entwickeln, mal nachfragen und wenn ich meinen Flug buche, nicht nur nach dem Preis schaue, sondern zum Beispiel schaue, ja, wie ist denn hier der CO2-Fußabdruck? Was für einen Kraftstoff wird denn hier verwendet? Es fängt auch ganz simpel mit der Frage an, muss ich tatsächlich fliegen? Geht das nicht auch anders? Wir müssen erstmal dazu kommen, umzudenken und nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit zu schauen, sondern eben auf diese ganzheitliche Betrachtung. Wo kommen die Sachen her? Was ist der Umwelteinfluss und was ist der soziale Einfluss, den ich damit habe?
Wir merken auch bei den Werbungen, die von den Airlines geschaltet werden, immer mehr, dass der Umweltaspekt eine große Rolle spielt. Das heißt, unser aller Wille wird da durchaus aufgenommen. Das ist schon ein Argument, gerade bei langen Flügen zu gucken, wie fliege ich am umweltfreundlich. Die Airlines investieren in emissionsärmere Fluggeräte mit weniger Verbrauch, aber eben dann auch, um die dann mit möglichst besseren Kraftstoffen zu betreiben. Und das ist ein Marktvorteil. Ich würde auch gucken, welches ist denn jetzt die sauberste Methode, um irgendwo hinzukommen. Und ich bin sicher, dass ganz viele Menschen Ähnliches denken. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Interessanterweise ist, was zurzeit sehr unterschätzt wird, ist, wie die USA sich da in Stellung bringen. Und wir sehen, dass sehr viele Firmen derzeit wegen den viel besseren Rahmenbedingungen aus Europa abwandern in die USA und sich dort ansiedeln. Was machen wir nicht schnell genug? Was machen wir vielleicht falsch? Ja, es lohnt da mal über den Tellerrand zu gucken.
Heigler, ist kein Einstellungsgespräch, aber trotzdem, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? TPP fängt jetzt gerade an. Was werden Sie dann alles erreicht haben?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort?
Die ehrliche, bitte.
Für die, die es hier nicht wissen, ich bin 69 und in 5 Jahren wäre ich gern einer der beiden in der Muppet Show, die vom Balkon sitzen und besser wissen als die, die da unten stehen. Übersetzt heißt es, ich möchte dieses Thema weiter unterstützen mit Ratschlägen. Aber ich werde mich natürlich zunehmend reduzieren in meinem Engagement. Ich werde da immer unterstützend dabei sein mit Ratschlägen. Aber operativ werde ich natürlich immer weniger tun.
Gut, wenn Sie dann vom Balkon runterschauen mit Ihrem maulenden Genossen auf TPP, wo ist TPP in 5 Jahren?
TPP wird in 5 Jahren 10.000 Tonnen pro Jahr produzieren. Sie werden das bei namhaften deutschen Luftfahrtgesellschaften fliegen können, müssen dafür ein bisschen was bezahlen. Aber viel wichtiger, wir werden zeigen, wie man diese Methoden hochskaliert. Und in 5 Jahren sind wir so weit, dass wir die ersten Erkenntnisse haben, wie man sowas industrialisiert.
Ich habe auch Martina Neises von Puttkammer nach ihrem Wunsch für die Zukunft gefragt.
Ich hoffe natürlich, dass wir in den nächsten Jahren die ersten Demonstrationsanlagen aufgebaut haben und Erfahrungen gewinnen können. Auch Industriepartner gewinnen, die davon überzeugen können, hier eben einzusteigen und zu investieren. Wir sind eine Forschungseinrichtung. Wir möchten diesen Prozess unterstützen, aber wir möchten ihn auch abgeben. Und das ist natürlich mein großer Wunsch, dass wir in 5 Jahren dann so weit sind, dass wir diese Technologien ins kommerzielle Leben entlassen können und dass wir die Gesellschaft mitnehmen.
Herr Satter, wenn eine gute Fee jetzt kommt und Sie haben einen Wunsch frei, in Ihrem Fachgebiet natürlich, nicht persönlich, tut mir leid, was wäre es dann? Wäre es das Wundermaterial? Wäre es ein riesiger Koffer voll Geld? Wäre es eine Gesellschaft, die sagt, ich fliege überhaupt nicht mehr, es sei denn, es ist umweltfreundlich oder vielleicht ein Verbot fossiler Kraftstoffe oder noch was anderes?
Eine große Industrieanlage, die erneuerbares Kerosin herstellt. Das wäre toll, weil das wird den Markt anregen. Das wird die Gesellschaft überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und das ist der schnellste Weg zum Erfolg, damit wir unsere Klimaziele tatsächlich erreichen können.
Dann wollen wir den Wissenschaftlern und uns mal ganz doll die Daumen drücken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe.
Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.